Die EU bestimmt ihre neue Kommission. Was als Zeichen politischer Stärke verstanden werden könnte, ist für viele Kritiker eine Selbsttäuschung. So sprach der scheidende EU-Kommissar Günther Verheugen gegenüber Spiegel Online davon, dass gegenwärtig die Idee eines europäischen Staates in der politischen Wirklichkeit schlicht nicht relevant sei. Die Frage nach der Rolle internationaler Bündnisse hat schon in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine wichtige Rolle gespielt. Angesichts der noch frischen Wunden des Weltkriegs standen zwei Akteure für die politische Wissenschaft im Zentrum, die Vereinten Nationen und Europa. Vor diesem Hintergrund stehen die beiden Vorlesungen aus dem Jahr 1957, die wir heute im Hörsaal präsentieren. Den Auftakt macht der Berliner Politologe Ernst Fraenkel, dessen pluralistische Philosophie das Grundgesetz mitprägte. Im Anschluss hören Sie einen Vortrag des damaligen NATO-Generalsekretärs Paul-Henri Spaak, der als einer der Wegbereiter der Europäischen Union gilt.
Es spricht heute zu Ihnen Professor Ernst Fraenkel, Leiter der Abteilung Überstaatliche Politik und vergleichende Lehre der Herrschaftsformen an der Deutschen Hochschule für Politik und Ordinarius für Wissenschaft von der Politik an der Freien Universität Berlin. Sein Thema lautet zur Struktur gegenwärtiger Paktsysteme.
Das kennzeichnende Merkmal der zwischenstaatlichen Beziehungen der Gegenwart ist in dem Nebeneinander einer Idee nach universalen Weltorganisation und einer Fülle partieller Paktsysteme zu finden. Den Vereinten Nationen ist es in stärkerem Maße, als dies jemals bei dem Völkerbund der Fall war, gelungen, die einer jeden Weltfriedensorganisation immanente Tendenz zur Universalität in der politischen Wirklichkeit zu realisieren. Ihr gehören in der Gegenwart alle Mitglieder der Völkerrechtsgemeinschaft an, mit Ausnahme der geteilten Staaten Deutschland, Korea und Vietnam, der Schweiz, die sich mit Rücksicht auf ihre Neutralität niemals um Aufnahme in die UN bemüht hat, und der Zwergstaaten Monaco, San Marino, Liechtenstein und Andorra. Dass zusätzlich auch zwei Teilstaaten der Sowjetunion, die Ukraine und Weißrussland, auf Drängen Staliens in die Vereinten Nationen aufgenommen worden sind, stellt eine Anomalie dar, die den Charakter der Vereinten Nationen als eine Vereinigung souveräner Staaten nicht zu beeinträchtigen vermag. Die partiellen politischen Paktsysteme umspannen ebenfalls den größeren Teil des Erdballs. Sie umfassen das gesamte Gebiet der westlichen Hemisphäre und des australischen Raums sowie den größeren Teil Asiens und Europas und weite Gebiete Afrikas. Idee und Realität einer Weltfriedensorganisation stehen nicht in einem notwendigen Gegensatz zu der Existenz partieller politischer Paktsysteme. Es gibt diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs keinen politischen Pakt, der sich in seinen Satzungen nicht ausdrücklich auf die eine oder andere Bestimmung der Charta der Vereinten Nationen bezieht. Die wichtigsten politischen Pakte der Gegenwart sind die folgenden. Der im Jahre 1947 abgeschlossene Rio-Vertrag, durch den mit Ausnahme Kanadas sämtliche Staaten der westlichen Hemisphäre zu einer internationalen Vertragsorganisation zusammengefasst sind. Dies ist gleichzeitig ein Regionalpakt und eine Vereinbarung zur kollektiven Selbstverteidigung. In mehr als einer Beziehung stellt der Rio-Vertrag das Vorbild aller späteren politischen Pakte dar. Er enthält eine stärkere Bindung und eine detailliertere Organisation als die übergroße Mehrzahl der sonstigen Pakte. An politischer Bedeutung wird der Rio-Vertrag durch die im Jahre 1949 gegründete und seitdem wiederholt erweiterte Nordatlantische Vertragsorganisation, die gemeinhin NATO abgekürzte North Atlantic Treaty Organization vielleicht noch übertroffen, deren 15 Mitglieder Anliegerstaaten des Atlantischen Ozeans, des Mittelmeers und der Nordsee sind. Es ist müßig, darüber zu streiten, ob USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, die Benelux-Staaten, Island, Dänemark, Norwegen, Portugal, Griechenland, die Türkei und die Bundesrepublik einer einheitlichen Region angehören, sodass NATO als ein Regionalpakt bezeichnet werden könnte. Maßgeblich ist, dass diese 15 Staaten sich zu einem kollektiven Verteidigungspakt zusammengeschlossen haben. In den Rahmen von NATO ist die Westeuropäische Union eingegliedert, die ihrerseits einen Regionalpakt und einen kollektiven Selbstverteidigungspakt darstellt. Die Westeuropäische Union beruhte ursprünglich auf dem im Jahre 1948 zwischen England, Frankreich und den Benelux-Staaten abgeschlossenen Brüsseler Vertrag, der jedoch im Jahre 1954 revidiert und durch den Eintritt Deutschlands und Italiens erweitert worden ist. Politisch nicht minder bedeutsam als NATO ist der Warschauer Pakt des Jahres 1955, durch den die Sowjetunion die Satellitenstaaten Europas an sich gebunden hat. Selbst bei einer unvollständigen Aufstellung der gegenwärtig bestehenden Paktsysteme dürfen SEATO, die Südostasiatische Vertragsorganisation, der Bagdad-Pakt, der England, die Türkei, Pakistan, Iran und Irak zusammenschließt, und die Arabische Liga nicht unerwähnt bleiben. Bereits zur Zeit der Gründung des Völkerbunds tauchte die Frage auf, ob es angezeigt sei, neben der Weltfriedensorganisation die Existenz partieller politischer Paktsysteme anzuerkennen. Der Plan eines Völkerbunds, der, wie Kants Schrift zum ewigen Frieden beweist, die Staatsphilosophen seit langem beschäftigt hatte, gewann im Verlauf des Ersten Weltkriegs einen konkreten Inhalt. Die von Woodrow Wilson am 8. Januar 1918 verkündeten 14 Punkte beginnen mit dem Bekenntnis zu dem Prinzip öffentlicher Friedensverhandlungen und Friedensverträge. Sie enden mit der Forderung nach einer allgemeinen Völkervereinigung, die den großen und kleinen Staaten eine wechselseitige Garantie ihrer politischen Unabhängigkeit und territorialen Integrität gewähren sollte. Die Anhänger der Völkerbundsidee verfochten die These, dass das internationale Chaos des Weltkriegs die unausbleibliche Folge der internationalen Anarchie der Vorkriegsperiode darstellte, die durch das Fehlen einer überstaatlichen Organisation gekennzeichnet und durch die Existenz antagonistischer Bündnissysteme nur noch verschärft worden sei. Hieraus schien sich logisch zu ergeben, dass das Gebot der Begründung einer universalen Weltfriedensorganisation das Verbot partieller politischer Paktsysteme in sich einschließen müsste. Tatsächlich bekannte sich Wilson in einer Rede vom 27. September 1918 auch ausdrücklich zu dem Gedanken, dass es im Gefüge der allgemeinen und allumfassenden Völkerbundsfamilie keine Ligen, Allianzen, Sondervereinbarungen oder Einzelverständigungen geben dürfe. An dieser dogmatisch rigorosen Haltung, an der eindeutigen Alternative, entweder Völkerbund oder partielle Paktsysteme, hat Wilson jedoch nicht festhalten können. Die Logik der Tatsachen erwies sich stärker als die Geschlossenheit des Systems. Solange Wilson sich darauf beschränkte, Sturm zu laufen gegen das spezifisch europäische System einer durch Allianzen gekennzeichneten Politik der Balance of Power, handelte er im Geist George Washingtons, der seine Nation bereits im Jahre 1796 vor verstrickenden Bündnissen gewarnt hatte. Sobald er jedoch einen Plan entwickelte, der die Ordnung der neuen Welt unlösbar mit den Intrigen der alten Welt zu verketten schien, stellte er die Gültigkeit der Monroe-Doktrin in Zweifel. Um dieser Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen, richtete Wilson an, in der Völkerbundssatzung ausdrücklich die Vereinbarkeit der Monroe-Doktrin mit den Prinzipien der universalen Weltfriedensorganisation anzuerkennen. Dies ist alsdann auch in Artikel 21 der Völkerbundssatzung erfolgt. Ironischerweise behandelt Artikel 21 die Monroe-Doktrin jedoch nicht als eine Einzelerscheinung, sondern vielmehr als ein Beispiel für Abreden über bestimmte Regionen, die, vorausgesetzt, dass sie der Erhaltung des Friedens zu dienen geeignet sind, generell als mit der Völkerbundssatzung vereinbar angesehen werden. Und dies, trotzdem die Monroe-Doktrin selbst niemals eine zwischenstaatliche Vereinbarung gewesen ist, vielmehr eine einseitige politische Erklärung der USA darstellt. So hat denn der Regionalpakt durch einen historischen Zufall und einen juristischen Irrtum seinen Einzug in das Völkerbundsstatut gefunden. Nur allzu bald sollte es sich jedoch erweisen, dass hinter dieser Tragikomödie der Irrungen ein tieferer Sinn versteckt lag. Wollte eine universale Weltfriedensorganisation für sich ein Monopol der Gewährung kollektiver Sicherheitsgarantien in Anspruch nehmen, so vermag sie nur dann wirksam zu funktionieren, wenn sie dafür einstehen kann, dass erstens jedes ihrer Mitglieder bereit ist, an Aktionen zwecks Aufrechterhaltung des Friedens und der Abwehr von Aggressionen aktiven Anteil zu nehmen und notfalls Opfer für deren erfolgreiche Durchführung zu bringen, gleichgültig, ob der zwischenstaatliche Konflikt sich in einem geografischen Raum abspielt, der von dem einzelnen Mitgliedstaat als bedeutsam für seine wirtschaftliche, politische und militärische Existenz angesehen wird. Und zweitens, keines ihrer maßgeblichen Mitglieder so stark von selbstsüchtigen Motiven bestimmt wird, dass sie sich möglich, wenn nicht gar wahrscheinlicherweise, bei dem Ausbruch eines Konflikts von machtpolitischen Sympathien für den Angreifer zu einem Verhalten bestimmen lässt, das mit seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen gegenüber dem Opfer des Angriffs nicht in Einklang zu bringen ist. Sollte sich gar ein maßgebliches Mitglied einer Weltfriedensorganisation selbst einer Aggression schuldig machen oder sich an ihr aktiv beteiligen, so bedeutete dies die Auflösung der Weltfriedensorganisation, zumindest eine lebensbedrohende Krise. Die abstrakte Idee der kollektiven Sicherheit beruht auf der Hypothese, dass jeder Staat ein gleich großes Interesse daran hat, einem Aggressor entgegenzutreten und dass kein Staat ein Interesse daran hat, einem Aggressor Unterstützung angedeihen zu lassen. Die abstrakte Idee der kollektiven Sicherheit beruht weiterhin auf der Fiktion, dass der Begriff Aggression eindeutig klar definierbar ist und dass das Vorliegen der Tatbestandselemente einer Aggression jeweils eindeutig klar festgestellt werden kann. Solange nicht die Gewähr dafür besteht, dass die Entscheidung über das Vorliegen einer Aggression von einem Organ der Weltfriedensorganisation objektiv vorgenommen und von den Mitgliedern der Weltfriedensorganisation als verpflichtend anerkannt wird, besteht die Gefahr, dass ein Monopol kollektiver Sicherheitsgarantien nicht zur Steigerung der kollektiven Sicherheit, sondern zumindest subjektiv zur Steigerung des Gefühls der kollektiven Unsicherheit beizutragen imstande ist. Die immanenten Schwächen, die einer universalen Weltfriedensorganisation, die den Anspruch auf Ausübung eines kollektiven Sicherheitsmonopols erhebt, anhaft, ergeben sich aus der Natur eines überstaatlichen Verbands souveräner Staaten. Entspricht es doch der Tradition und nur allzu häufig auch der Politik eines jeden souveränen Staates, dass er sich primär durch Erwägung eines temporären nationalen Interesses und nicht durch Rücksichtnahme auf die permanenten Prinzipien einer supranationalen Organisation in seinen Handlungen bestimmen lässt. Gründe der politischen Geographie mögen Mitglieder einer Weltfriedensorganisation zu einer völkerrechtswidrigen Passivität zu verleiten, selbst wenn sie mit dem Opfer einer aggressiven Politik sympathisieren. Gründe der politischen Ideologie mögen Mitglieder der Weltfriedensorganisation zu einer völkerrechtlichen Aktivität zu verleiten, namentlich wenn sie mit den Exponenten einer aggressiven Politik sympathisieren. Bereits kurz nach Begründung des Völkerbundes stellte sich heraus, dass außereuropäische Staaten, zum Beispiel Kanada, nicht bereit waren, ihre Existenz auf das Spiel zu setzen, wenn die Prinzipien der kollektiven Sicherheit von ihnen ein Eingreifen in innereuropäische Konflikte verlangt hätten. So ist es zu verstehen, dass England im Jahre 1923 den Abschluss eines Vertrags vorschlug, der dessen Partner von der Verpflichtung zum aktiven Eingreifen zugunsten eines Opfers eines völkerrechtswidrigen Angriffs befreite, falls der Konflikt außerhalb des Kontinents ausgebrochen war, dem der betreffende Staat angehört. Andererseits sollte ein jeder Partner eines solchen partiellen kollektiven Sicherheitspakts jedoch verpflichtet sein, stets dann mit all seiner Macht einem jeden völkerrechtswidrigen Angriff entgegenzutreten, der sich in der Region ereignete, auf die sich das Sicherheitsversprechen bezog. Dieser an den Namen des englischen Staatsmanns Lord Cecil geknüpfte Plan ist niemals realisiert worden. Er hat jedoch in modifizierter Form dem in Locarno im Jahre 1925 abgegebenen Garantieversprechen Englands und Italiens zugrunde gelegt. Sowohl Deutschland als auch Frankreich und Belgien militärische Hilfe angedeihen zu lassen, falls sie das Opfer eines Angriffs in Westeuropa werden sollten. Der Locarno-Vertrag, der auf das engste mit der Völkerbundssatzung verzahnt war, stellt das Schulbeispiel eines Regionalpakts im Sinne des Artikel 21 der Völkerbundssatzung dar. Sein Abschluss hat für eine vorübergehende Periode dem Völkerbund eine neue Vitalität gegeben. Sein Bruch durch Hitler hat zum Niedergang des Völkerbundes mindestens ebenso stark beigetragen wie die italienische Aggression in Abessinien, mit der sie im engen politischen Zusammenhang steht. Bei den Vorbereitungen über die Gründung der Vereinten Nationen ist Churchill auf die Ideen Lord Cecils zurückgekommen. Er hat im Jahre 1945 vorgeschlagen, den Völkerbund durch eine Kette von Regionalpakten zu ersetzen, die nur lose durch eine internationale zentrale Koordinationsinstanz verbunden sein soll. Churchills Pläne sind nicht durchgeführt worden, weil man namentlich auf amerikanischer Seite fürchtete, dass ihre Realisierung zu einer Wiederherstellung des Bündnissystems der Zeit vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs führen werde. Andererseits ist der Gedanke, Regionalpakte im Rahmen der geplanten universalen Weltfriedensorganisation anzuerkennen, auch nicht völlig fallen gelassen worden. Die Charta der UN ermutigt den Abschluss von Regionalpakten und weist ihnen eine Doppelfunktion zu. Sie sollen zunächst dazu berufen sein, eine friedliche Regelung der Beziehungen geografisch benachbarster Staaten auf ökonomischem und kulturellem Gebiet zu erleichtern und bei der friedlichen Schlichtung etwa aufkommender Konflikte mitzuwirken. Darüber hinaus wird ihnen die Aufgabe zugewiesen, gleichsam als Vollzugsorgane des Sicherheitsrats der UN auf dessen Anweisung und unter dessen Kontrolle Sanktionen gegen einen Aggressor in die Wege zu leiten, stets vorausgesetzt, dass der Sicherheitsrat der UN das Vorliegen eines Angriffs festgestellt und die Durchführung von Sanktionen mit der in der Charta vorgesehenen Stimmenmehrheit beschlossen hat. Die Charta der UN überträgt dem Sicherheitsrat die vordringliche Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Friedens. Der Sicherheitsrat kann jedoch außer wenn es sich um die Regelung von Verfahrensfragen handelt, wirksame Beschlüsse nur fassen, wenn 7 seiner 11 Mitglieder zustimmen, mit der weiteren Einschränkung, dass zu den 7 positiv stimmenden Mitgliedern des Sicherheitsrats die Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika, Englands, Frankreichs, Chinas und der Sowjetunion gehören müssen. Die negative Stimme einer dieser Mächte bringt unter anderem jeden Antrag im Sicherheitsrat zur Fall, der darauf abzielt, eine Aktion gegen einen Aggressor in die Wege zu leiten oder auch nur vorzubereiten. Diesem sogenannten Veto unterliegt daher auch die Abstimmung über die Frage, ob eine deren der Charta vorgesehenen regionalen Organisation mit der Aufgabe betraut werden soll, einem in ihrem Raum vorgenommenen Angriff entgegenzutreten. Das Unbefriedigende dieser Regelung wurde bereits vor der endgültigen Annahme der Charta der UN klar erkannt. Einige Mächte fürchteten, oder gaben zumindest vorzufürchten, dass die geplante Eingliederung der Regionalpaktorganisationen in die UN keinen ausreichenden Schutz gegen ein Wiederaufleben aggressiver Politik Deutschlands und Japans bilden wird. Von dem Bestreben geleitet, die Kriegsbündnisse der Sowjetunion mit Frankreich, England, der Tschechoslowakei und anderen Staaten trotz Errichtung der UN aufrechtzuerhalten, beschlossen die Begründer der UN, Regionalpaktorganisationen auch ohne Anweisung des Sicherheitsrats eine Sanktionsbefugnis zu geben, vorausgesetzt, dass es sich um Aktionen gegen einen ehemaligen Feindstaat handelt. Die einschlägigen Bestimmungen der Charta der UN sind heute obsolet. Das Sowjet-Frankreich und das Sowjet-England-Vertrag der Kriegszeit sind von den Russen annulliert. Ein in Dünkirchen im Jahre 1946 zwischen England und Frankreich abgeschlossenes, gegen Deutschland gerichtetes Regionalpaktsystem, das durch den Brüsseler Pakt von 1948 erweitert und teilweise modifiziert wurde, ist im Jahre 1954 dahingehend revidiert worden, dass die Bundesrepublik nicht mehr der mutmaßliche Gegner, sondern ein konstituierendes Mitglied der neu errichteten Westeuropäischen Union geworden ist. Lediglich die Sowjets hatten in den zahlreichen Verträgen, die sie im Verlauf des letzten Jahrzehnts mit ihren Satelliten abgeschlossen haben, an der Konstruktion festgehalten, dass ihre Bündnissysteme gegen die Feindstaaten des Zweiten Weltkriegs und deren Verbündeten gerichtet seien. Die Gefahren der in dem Entwurf der Charta der UN als alleinige partielle überstaatliche Organisationen anerkannten Regionalpakte wurden zuerst von den lateinamerikanischen Staaten klar erkannt. Sie wiesen auf der Gründungsversammlung der UN in San Francisco darauf hin, dass sie bei unveränderter Annahme des Entwurfs der Charta auf Gnade und Ungnade den im Sicherheitsrat der UN ständig vertretenen Hauptmächten, einschließlich der Sowjetunion, ausgeliefert seien. Gewiss, durch Eintritt in eine Weltfriedensorganisation begibt sich kein Staat des sich aus dem Wesen der Sache ergebenden Rechts der Verteidigung gegen einen bewaffneten Angriff. Notwehr ist ein natürliches Recht, un droit naturel, wie der französische Text der Charta sagt. Was aber nützt einem Zwerg, einem Mittel, ja sogar einem Großstaat, das Recht der individuellen Selbstverteidigung, wenn er nicht das Recht besitzt, sich mit anderen Staaten zusammenzuschließen, um einem solchen Angriff entgegenzutreten und geeignete Vorbereitungen zu treffen, um gegen einen solchen Angriff gerüstet zu sein? Solange die Gefahr besteht, dass ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats sich aktiv an einer völkerrechtswidrigen Aggression beteiligt oder auch nur passiv eine völkerrechtswidrige Aktion eines dritten Staats dadurch unterstützt, dass er von seinem Vetorecht im Sicherheitsrat Gebrauch macht, muss die im Entwurf der Satzung der UN vorgesehene Regelung, partiellen Friedensorganisationen lediglich als Ausführungsorgan der universalen Friedensorganisation Sanktionsbefugnisse zu erteilen, als lebensfremd, ja geradezu als lebensbedrohend angesehen wird. In letzter Stunde ist es denn auch in San Francisco bei der Richtung der UN gelungen, diesen Mangel abzustellen. In ihrer endgültigen Form erkennt die Charta nicht nur die Notwehr, sondern auch die Nothilfe, nicht nur das Recht der Individuellen, sondern auch das Recht der kollektiven Selbstverteidigung als ein inherent right, als ein droit naturel eines jeden Staates an. Der nachträglich eingefügte Artikel 51 der Charta hat sich als die praktisch bedeutsamste Bestimmung des Grundgesetzes der Vereinten Nationen erwiesen. Er hat die Errichtung der partiellen kollektiven Selbstverteidigungspakte ermöglicht, ohne die Existenz der UN in Frage und die Berechtigung regionaler Pakte zwecks Regelung wirtschaftlicher, kultureller und friedenssichernder Probleme in Zweifel zu stellen. Die dogmatisch zugespitzte Alternative, universale oder partielle Friedensorganisation, hat sich zum zweiten Mal als unfruchtbar erwiesen. Es handelt sich nicht darum, zwischen beiden zu wählen, sondern sie miteinander zu kombinieren. Die Errichtung kollektiver Selbstverteidigungsorganisationen hat die Fortexistenz der UN nicht erschwert, sondern ihre Weiterexistenz ermöglicht. Denn die Vereinten Nationen können ihre Funktion als Kontaktstelle zwischen tunlichst allen Nationen und als Plattform der öffentlichen Meinung zu dienen nur dann nachkommen, wenn Mitglieder und Nichtmitglieder dieser Organisation die Gewähr eines ausreichenden Schutzes gegen einen völkerrechtswidrigen Angriff besitzt. Die Realität der UN des Jahres 1957 entspricht in mehr als einer Beziehung nicht dem Bild, das sich die Väter der Vereinten Nationen im Jahr 1945 von einer Weltfriedensorganisation gemacht haben. Längst haben die UN den Charakter eines verlängerten Kriegsbündnisses gegen Deutschland und Japan abgestreift. Der Missbrauch des russischen Vetos hat dazu geführt, dass der Sicherheitsrat paralysiert und in den Hintergrund getreten ist. An seiner Stelle haben die Generalversammlung der UN und die kollektiven Sicherheitspaktsorganisationen die maßgebliche Rolle auf dem Gebiet der überstaatlichen Politik übernommen. Kennzeichnenderweise erwähnt die Charta der UN nicht ausdrücklich die Möglichkeit, dass Mitglieder und Nichtmitglieder der Vereinten Nationen für den Fall eines bewaffneten Angriffs sich wechselseitig versprechen, einander automatisch Hilfe zu leisten. Wie jedoch inzwischen in der demokratischen Welt allgemein anerkannt und von der Sowjetunion nicht mehr ernsthaft bestritten wird, schließt das Recht zur kollektiven Selbstverteidigung die Befugnis ein, vorbeugend Vereinbarungen zwecks Ausübung dieses Rechts zu treffen. Die Kompliziertheit des gegenwärtig bestehenden Systems supranationaler Organisationen dürfte ein Indiz sein für die Schwierigkeit, unter den obwaltenden Umständen zu einer halbwegs befriedigenden Lösung zu gelangen.
Soweit Ernst Fränkel über die Struktur übernationaler Paktsysteme.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Hören Sie jetzt Paul-Henri Spaak, den die Kollegen der RIAS-Funk-Universität seinerzeit so vorstellten.
Paul-Henri Spaak wurde 1899 in Brüssel geboren. Sein Großvater war ein namhafter liberaler Politiker Belgiens. Seine Mutter zog als erste Frau in den belgischen Senat ein, sein Onkel war belgischer Ministerpräsident. Für den jungen Juristen, der nach dem Ersten Weltkrieg in Brüssel promovierte, wird unter diesen Umständen Politik zu einem Lebenselement. Schon mit 33 Jahren wird er sozialistischer Abgeordneter seiner Heimatstadt, 3 Jahre später Verkehrs- und Postminister im Kabinett Van Zeeland. Von 1936 bis 1938 ist er belgischer Außenminister und von Mai 1938 bis Februar 1939 schließlich Ministerpräsident. 1940 muss er, der führend am Zustandekommen der deutschen Garantieerklärung für die belgische Neutralität vom Oktober 1937 beteiligt war, vor den deutschen Truppen in das unbesetzte Frankreich fliehen. Dort wird er von der Vichy-Regierung verhaftet, kann abermals fliehen, diesmal nach Spanien und schließlich, als Franziskanermönch verkleidet, nach Portugal und von dort zur belgischen Exilregierung in London, der er bis zum Ende des Krieges als Außenminister angehört. 1945 steht er auf der Gründungskonferenz der Vereinten Nationen in San Francisco an der Spitze der belgischen Delegation. Und 1946 wird er zum Präsidenten der ersten Vollversammlung in London gewählt. Bereits zu dieser Zeit, als der Wunsch nach einem europäischen Zusammenschluss noch als private Schwärmerei gilt, wird Spaak zur treibenden Kraft der Integrationsidee. Er ist maßgeblich beteiligt an der Schaffung des Brüsseler Paktes, des Europäischen Wirtschaftsrates, des Europarates, der Montanunion, der am französischen Widerstand gescheiterten Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, der Westeuropäischen Union und des gemeinsamen Marktes. Als ihm die Bemühungen um die europäische Integration immer noch zu langsam vorangehen, protestiert er am 11. Dezember 1951 gegen die schleppende Arbeit des Europarates und legt demonstrativ seine Präsidentschaft nieder. Heute ist Paul-Henri Spaak als Generalsekretär der NATO die verantwortungsvolle Aufgabe anvertraut, die vielfältigen Bestrebungen der im Bündnis zusammengeschlossenen atlantischen Staaten wirksam zu koordinieren. Eine Aufgabe, die für den großen Politiker und Diplomaten darüber hinaus bedeutet, aus der militärischen Union auch eine politische Gemeinschaft werden zu lassen. In Anerkennung seiner Verdienste verlieh ihm in diesem Jahr die Stadt Aachen den Karlspreis. Jene Medaille, die seit 1950 jährlich dem würdigsten Vertreter des europäischen Einigungsgedankens zugesprochen wird. Hören Sie nach dieser biografischen Skizze nun Paul-Henri Spaak zur Geschichte und gegenwärtigen Bedeutung der UN. Wir verlesen ein für die RIAS-Funk-Universität verfasstes Manuskript.
Mitten im Weltkrieg, am 8. Januar 1918, gab Präsident Wilson die 14 Punkte bekannt, die nach seiner Auffassung als Grundlage für den künftigen Frieden dienen sollten. Der 14. Punkt wurde wie folgt abgefasst: Eine allgemeine Völkerverbindung soll auf der Basis von Verträgen gebildet werden mit dem Ziel, gegenseitige Garantien für die politische Unabhängigkeit und die territoriale Integrität der großen und kleinen Staaten zu schaffen. Die Idee des Völkerbundes war geboren. Am 28. April 1919 nahm die Friedenskonferenz auf Vorschlag des Präsidenten der USA einstimmig das Projekt des Vertrages an. Am 16. Januar 1920 fand in Paris die erste Sitzung des Rates der neuen Organisation statt. In ihrer einleitenden Erklärung versicherten die Vertragspartner, dass es von Wichtigkeit sei, gewisse Verpflichtungen zu übernehmen, keinen Krieg vom Zaun zu brechen, auf Gerechtigkeit und Ehre basierende internationale Verbindungen zu unterhalten, die Bestimmungen des internationalen Rechts strikt zu beachten, Gerechtigkeit walten zu lassen und alle Verpflichtungen der Verträge genauestens zu respektieren. Die Vertragspartner waren grundsätzlich bereit, ihre eventuellen Konflikte durch Versöhnung und Aussprache auf gütlichem Wege zu lösen. Die Schaffung des Völkerbundes ließ große Hoffnungen entstehen. Das Ende des Ersten Weltkrieges war eine Zeit hochherziger Illusionen. Die eingestandenen Opfer waren so groß, die Kämpfe waren so lang, dass die Menschen mit all ihrer Kraft nach dem Frieden und einer neuen auf größerer Gerechtigkeit aufgebauten Welt strebten. In dem neu geschaffenen Völkerbund sahen die Völker eine teilweise Verwirklichung ihres Ideals. Aber diese Organisation war weit davon entfernt, vollkommen zu sein. Die erste Enttäuschung kam. Der amerikanische Senat lehnte es ab, sich dem Präsidenten Wilson anzuschließen. Die USA waren nicht in Genf vertreten und ihre Abwesenheit war ein ursächlicher Grund für die große Schwäche. Deutschland und Russland waren nur kurze Zeit in Erscheinung getreten. Deutschland, nachdem es 1926 zugelassen worden war, trat 1935 aus. Russland, das erst 1935 aufgenommen worden war, wurde 1939 ausgeschlossen. Die so entstandenen Lücken mussten die Organisation zur Unfähigkeit verurteilen. Zu diesem ersten Grund für die Schwäche des Völkerbundes kam noch ein anderer, mindestens ebenso wichtiger. Im Völkerbund konnten Resolutionen nur aufgrund eines einstimmigen Beschlusses angenommen werden. Diese Vorschrift der erforderlichen Einstimmigkeit musste zur Ohnmacht der neuen Organisation führen, denn sie war ganz einfach absurd. Wenn man es sich recht überlegt, dann muss man feststellen, dass eine solche Bestimmung notwendigerweise die wirksame Tätigkeit jeder Organisation unmöglich macht. Zu Beginn jedoch waren die Begeisterung, der gute Wille und die Hoffnung so groß, dass der Völkerbund sich alle möglichen Illusionen machte. Als er sich bald aber wirklichen Schwierigkeiten gegenübersah, erwies er sich als unfähig. Er versagte in dem wichtigen Konflikt zwischen Italien und Äthiopien ebenso wie in dem zwischen China und Japan. Er war nicht in der Lage, den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zu verhindern. Kurz, er war ein Misserfolg. Aber die großen Ideen verschwinden nie ganz. Sie leben in den Herzen der Menschen weiter und werden bei der ersten besten Gelegenheit wieder lebendig. Der Zweite Weltkrieg war noch in vollem Gange, als schon der Wille deutlich wurde, das Experiment von Genf noch einmal zu beginnen. Auf den Konferenzen von Moskau und Teheran im Oktober 1943 erkannten die Vertreter der USA, Großbritanniens, der Sowjetunion und Chinas die Notwendigkeit, sobald als möglich eine internationale Weltorganisation zu gründen, die auf dem Prinzip der gleichen Souveränität aller Pazifikstaaten, der Großen und der Kleinen, aufgebaut werden sollte, um die Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Sicherheit zu garantieren. Der Plan dieser zukünftigen Organisation wurde während der beiden Konferenzen in Dumbarton Oaks vorbereitet und am 11. April 1945 beschlossen Churchill, Roosevelt und Stalin auf der Zusammenkunft von Yalta für den 25. April 1945 in San Francisco eine Konferenz der Vereinten Nationen einzuberufen, die die Charta dieser Organisation vorbereiten sollte. Die Konferenz von San Francisco, auf der 50 Länder vertreten waren, fand vom 25. April bis 26. Juni 1945 statt. Gestützt auf das Projekt von Dumbarton Oaks, den Vertrag von Yalta und die Änderungsvorschläge der verschiedenen Länder, arbeitete die Konferenz die Charta der Vereinten Nationen und das Statut des neuen Internationalen Gerichtshofs aus. Die Charta wurde einstimmig angenommen. Sie trat am 24. Oktober 1945 in Kraft. War es nun gut, mit dem großen, hochherzigen und unglückseligen Experiment des Völkerbundes noch einmal zu beginnen? Ja, zweifellos. Denn es ist offensichtlich, dass, wenn eines Tages eine Weltorganisation geschaffen werden könnte, die mächtig genug ist, einen Krieg zu verhindern und stark genug, gleichzeitig einen auf Gerechtigkeit basierten Frieden zu garantieren, sich die Geschichte der Menschheit weitgehend ändern würde. Eine neue Ära voller Hoffnung und voller Möglichkeiten würde beginnen. Ja, denn es liegt ebenso auf der Hand, dass durch den Misserfolg des Völkerbundes die in dem Pakt enthaltene Grundidee an sich nicht verworfen wurde. Ein großes Experiment muss, ja kann zweifellos nicht beim ersten Versuch erfolgreich sein. Man wird den endgültigen Erfolg erst nach vielen unfruchtbaren Versuchen erkennen können, durch die dennoch einige Fortschritte erzielt werden. Wie auch immer die gegenwärtige Lage der Organisation der Vereinten Nationen sein mag und welcher Art auch die neuen Enttäuschungen sein mögen, die sie uns im Laufe der letzten 12 Jahre brachte, so bedauere ich weder meine Vorstellungen noch meine Bemühungen oder meine Hoffnungen von 1945. Diesmal ist die Einleitung der Charta ziemlich lang. Marschall Smuts, der große Staatsmann Südafrikas, war der maßgebliche Verfasser dieser Charta. Es handelt sich hier um ein Dokument, das ich persönlich sehr gut formuliert finde und das ich nicht lesen kann, ohne davon bewegt zu sein, denn es fasst in bewundernswerter Weise einige Ideale unserer Zeit zusammen. Es lautet wie folgt: Wir, Völker der Vereinten Nationen, sind entschlossen, die kommenden Generationen vor der Geisel des Krieges zu bewahren, der zweimal im Zeitraum eines Menschenalters unsagbare Leiden über die Menschheit gebracht hat. Von neuem unseren Glauben an die Grundrechte der Menschen zu proklamieren, an die Würde und den Wert des Menschen, an die Gleichheit der Rechte für Männer und Frauen ebenso wie für die großen und kleinen Völker. Die notwendigen Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit und die Einhaltung der Verpflichtungen zu schaffen, die sich aus den Verträgen und anderen Quellen des internationalen Rechts ergeben. Den sozialen Fortschritt zu fördern und bessere Lebensbedingungen bei größerer Freiheit einzuführen und zu diesem Zweck Duldsamkeit zu üben, mit den anderen in Frieden und im Geist guter Nachbarschaft zu leben, die Kräfte zur Erhaltung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit zu vereinigen, Prinzipien zu akzeptieren und Garantien dafür zu geben, dass nur im gemeinsamen Interesse von der Waffengewalt Gebrauch gemacht wird, sich an internationale Institutionen zu wenden, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker zu fördern, haben wir beschlossen, unsere Bemühungen zu vereinen, um diese Pläne zu verwirklichen. Keiner würde es, glaube ich, wagen, die Größe, die Hochherzigkeit wie auch die Klugheit dieser Ideen zu bestreiten. Keiner kann sich dem Wunsch widersetzen, dass sie eines Tages in dieser Welt triumphieren mögen. Aber es ist leider noch ein weiter Weg vom Traum zur Wirklichkeit, von den Worten zur Tat. In San Francisco wagten es die Großmächte, die die Verhandlungen leiteten, vor allem die USA, die Sowjetunion und Großbritannien, aufgrund ihrer Erfahrungen nicht, noch einmal das Prinzip der Einstimmigkeit für die neue Organisation vorzuschlagen. Aber sie unterließen es auch, eine wahrhaft demokratische Regelung zu treffen, durch die eine, wenn nötig, besonders qualifizierte und abgestufte Mehrheit gebieten würde. Sie entschieden sich für einen Kompromiss, der darin bestand, den 5 Großmächten USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich und China ein förmliches Vetorecht für jede Entschließung zu gewähren, die dem Sicherheitsrat, dem ausführenden Organ der Organisation, vorgeschlagen wird. Ein derartiges System ist aber kaum weniger schlecht als das der Einstimmigkeit. In Organisationen vom Format der UN sind gerade die großen Mächte die schwierigsten, denn sie sind es, die die meisten entgegengesetzten Interessen in der ganzen Welt haben. Sie sind es auch, denen es die größte Mühe kostet, das internationale Recht streng zu respektieren. Und es sind auch ihre Fehler, die auf lange Sicht die gefährlichsten sind. Beschließt man, dass nichts getan werden kann, wenn sie nicht immer und völlig einverstanden sind, so hat man damit von Anfang an der Unfähigkeit und der Unwirksamkeit den Weg geebnet. Es ist meine feste Überzeugung, dass die großen internationalen Organisationen nicht eher erfolgreich arbeiten und ihrer Aufgabe, bis zu dem Tage nicht gewachsen sein werden, an dem alle kleinen, mittleren und großen Nationen erkennen, dass über ihrem persönlichen Wollen das internationale, von der Mehrheit beschlossene Recht steht. In San Francisco widersetzten sich mehrere Delegationen lange Zeit dem anerkannten System, indem sie auf all seine Nachteile und Gefahren hinwiesen. Aber schließlich mussten sie nachgeben, da nichts den Starrsinn der Großmächte beugen konnte. Dafür versprachen diese, von ihrem Vetorecht nur nach reiflicher Überlegung Gebrauch zu machen und nur, wenn es, wie sie sagten, für sie um lebenswichtige Fragen ging. Dann begann das Experiment. Und was wurde erreicht? Sofort fing die Sowjetunion an, einen absoluten Missbrauch ihres Vetorechts zu üben. Niemals wollte sie die Rechte der Mehrheit anerkennen. Seit die Vereinten Nationen bestehen, hat die Sowjetunion fast 90 Mal von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht, um zu verhindern, dass eine Resolution des Sicherheitsrates wirksam würde und befolgt wurde. Fast 90 Mal konnten Lösungen unterschiedlich wichtiger Probleme, von den kleinsten bis zu den größten, die durch die Mehrheit oft fast einstimmig gebilligt wurden, allein durch den Willen der Sowjetunion nicht angewandt werden. Das ist systematische Sabotage, und keine Organisation wäre einer derartigen Haltung gewachsen. Die Politik, die von der Sowjetunion mitten im Sicherheitsrat verfolgt wurde, hat schwerwiegende Konsequenzen gehabt. Indem die Sowjetunion den Mechanismus der UNO unwirksam werden ließ, hat sie die Blockpolitik unvermeidlich gemacht. Da die Völker ihre Sicherheit nicht in der Weltorganisation finden konnten, die sich durch das Verhalten einer einzigen Nation unfähig erwies, die ihr gestellten Probleme zu lösen, suchten sie ihr Heil in anderer Richtung. Die Sowjetunion lehnt heute die Blockpolitik ab. Diese Blockpolitik wurde aber erst dadurch erforderlich, dass die Sowjets, eine auf der starken und vorausschauenden Organisation der Vereinten Nationen basierende Politik, unmöglich machten. Aufgrund der völligen Unfähigkeit, die sich zu wiederholten Malen im Sicherheitsrat zeigte, ging man das Risiko ein, den Vereinten Nationen jedes Ansehen zu nehmen und sogar ihre Auflösung zu provozieren. Aber die Anhänger der Idee einer Weltorganisation wollten sich diese endgültige Schlappe nicht gefallen lassen. So wurden nach und nach Stimmen laut, die für eine Übertragung der Macht, die der Sicherheitsrat ursprünglich innehatte, auf die Vollversammlung plädierten, die zunächst keine oder nur wenig Macht besaß. Seit einigen Jahren hat sich nun bei den Vereinten Nationen das Interesse verlagert. Es richtet sich nicht mehr auf die Arbeiten des Sicherheitsrates, sondern auf die Debatten der Vollversammlung. Man kann nicht leugnen, dass dadurch die Vorstellung, die man von den Vereinten Nationen hatte, sich wesentlich verändert. Im Rahmen des Abkommens von San Francisco bildete ein kleiner, ausgewählter Kreis von 11 Nationen, von denen 5 als ständige Mitglieder das Vetorecht besaßen, während 6 Mitglieder jeweils gewählt wurden, eine Art Exekutivorgan der Organisation, das mit deren Leitung betraut war. Dieses Exekutivorgan musste die Probleme prüfen und in einer ruhigen diplomatischen Atmosphäre der Versöhnung und Verständigung die notwendigen Kompromisse finden. Ich habe bereits über den Misserfolg dieser Methode und seine Gründe gesprochen. Jetzt befasst sich die Vollversammlung regelmäßig mit allen wichtigen Problemen, und es ist die unvermeidlich passionierte Atmosphäre einer politischen Versammlung, in der nun die Fragen diskutiert und die Lösungen gesucht werden. Ich will nichts Schlechtes über politische Versammlungen sagen. Ich kenne sie gut und sie sind in einer Demokratie unerlässlich. Aber ich möchte nicht mit meiner Meinung zurückhalten, dass sie wenig geeignet sind, die Lösung internationaler Konflikte zu suchen und zu finden. Die politische Versammlung ist ihrem Wesen nach theatralisch und passioniert. Die der Vereinten Nationen ist es ganz besonders. In den letzten Jahren sind viele neue Länder zugelassen worden. Das hat zwar sein Gutes, was niemand bestreiten kann, aber die Delegierten dieser jungen Länder tragen in die internationalen Diskussionen ein solches Übermaß an Temperament, Starrsinn und Leidenschaft, dass sich die Sprache der Klugheit und Vernunft nur noch schwer durchzusetzen vermag. Fast alle diese Delegierten leiden an einer Krankheit, von der wir uns in Europa glücklicherweise gerade in fortschreitendem Maße erholen, an einem starrsinnigen, empfindlichen und übermäßigen Nationalismus. Ich erkenne gern an, dass Sie wohl mildernde Umstände geltend machen können. Die alten Länder haben viele Fehler gemacht, sie brauchten lange, um die unvermeidliche Entwicklung zu verstehen, und viel zu lange verwehrten sie den anderen jene Unabhängigkeit, auf die sie selbst so stolz waren. Aber all dies hindert nicht, dass der Frieden, der nichts als ein heiterer Ausdruck der Gerechtigkeit sein kann, sich nur schwer durchzusetzen vermag inmitten so vieler verbitterter Ressentiments, sorgsam genährt von der Sowjetunion, die aus dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, wohlverstanden nur derer, die sie nicht unterworfen hat, einen wesentlichen Punkt ihrer Politik gemacht hat. Der Nationalismus vor dem sozialen Fortschritt. Das ist es also, wohin ein gewisser Marxismus-Leninismus führt. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen muss jetzt sehr auf der Hut sein, denn sie erreicht allmählich einen Stand, in dem es gewissen Nationen unmöglich sein würde, ihre Mitarbeit fortzusetzen. Gewiss ist das Bestreben, das darauf abzielt, die Zuflucht zur Macht als Mittel internationaler Politik zu verhindern, sehr lobenswert. Diese Bemühung kann jedoch nur zum Guten führen, wenn sie weiterhin unparteiisch bleibt. Und die Verurteilung Israels, das in Ägypten zum Angreifer erklärt wurde, wird bedeutungslos, wenn die Vollversammlung nicht in der Lage ist, Russland als Aggressor in Ungarn zu verurteilen. An dem Tag, an dem man überzeugt sein wird, dass es bei den Vereinten Nationen zwei Gerechtigkeiten gibt, eine schonungslose für die Schwachen und eine nachsichtige für die Großen, werden die Vereinten Nationen endgültig jedes Ansehen und jeden Einfluss verloren haben. Der Misserfolg des Völkerbundes wird sich wiederholen. Glücklicherweise sind wir noch nicht so weit. Die von den Vereinten Nationen durchgestandene Krise kann überwunden werden. Der Geist der objektiven Gerechtigkeit und des Verstehens kann noch die Oberhand behalten. Die Vereinten Nationen sind offenbar nach 12 Jahren ihres Bestehens nicht mehr das, was sich ihre Gründer darunter vorgestellt haben. Das ist zweifellos unvermeidlich. Die Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Indessen möchte man wissen, ob es nicht an der Zeit ist, die Charta der UN zu ändern und die Texte mit den Tatsachen und Erfahrungen in Einklang zu bringen. Die wichtigste Reform würde darin bestehen, das Vetorecht der Großmächte auszuschalten, indem man ein Wahlsystem mit abgestuftem Stimmgewicht einführt, das allen Ländern eine ihrer Macht und ihrer wirklichen Verantwortung entsprechende Bedeutung verschaffen würde. Es ist nur eine Frage der Geisteshaltung, wenn man behauptet, dass auf dem Gebiet der internationalen Politik alle Länder gleich seien. Aber es ist nicht realistisch. Und eine Organisation auf einer in Wirklichkeit erfundenen Theorie aufzubauen, ist ein offensichtlicher Fehler. Wenn das oben erwähnte Wahlsystem eingeführt werden könnte, könnte die Idee von Mehrheitsbeschlüssen, die internationales Gesetz werden, mit Erfolg verteidigt werden und vielleicht den Sieg davontragen. Dann würde die Organisation stabil und wahrscheinlich wirksam sein. Aber die Chancen einer solchen Reform sind zur Stunde sehr minimal. Nichts kann der Charta gemäß auf diesem Gebiet ohne einstimmigen Beschluss der 5 Großmächte ausgeführt werden, und man weiß, dass die Sowjetunion grundsätzlich jeder Veränderung feindlich gegenübersteht. Für sie sind die Vereinten Nationen vielmehr ein Propagandagebiet als ein Organismus, der beauftragt ist, die Außenpolitik der Welt wirklich zu koordinieren. Solange es ihr vom Rednerpult der Vollversammlung aus möglich ist, gegen die Politik des Westens zu handeln und nationalistische Tendenzen Asiens und Afrikas anzustacheln, hält die Sowjetunion ihr Ziel für erreicht. Die Verfechter der absoluten nationalen Souveränität, die ihre individuellen Interessen vor die der Gesamtheit der Völker stellen, die den Gedanken der freien Diskussion nicht aufrichtig akzeptieren und deren Grundsätze es verhindern, die Tugenden des Verstehens und des Kompromisses zu üben, können inmitten einer Weltorganisation nie als Elemente des Fortschritts und des Erfolges angesehen werden. Trotz allem muss man auf das Gute hoffen. Die Folgen eines Misserfolges wären zu groß. Es würde einen zu starken Rückschlag für das Ideal der internationalen Zusammenarbeit bedeuten, die unbestritten die große Basis für die Schaffung eines langen und gerechten Friedens in der Zukunft bleibt.
Im Hörsaal waren das Vorlesungen von Ernst Fraenkel und Paul-Henri Spaak. Das Thema internationaler Politik verfolgen wir morgen unter anderem mit einem Vortrag von Hans Herzfeld über Friedenskonferenzen im 20. Jahrhundert.